grüß euch Leute, hier sind wir wieder. Ich habe gestern ja schon von Seth was übernommen, weil wir gesagt haben, ich kann das besser als er. Ich mache das heute einfach mal weiter. Und habe den Chris Hallmann heute bei mir dabei. Hat sich ein paar Minuten Zeit genommen. Und ja, wir plaudern einfach mal drauf los. Chris kann dann hinten raus auch noch was zu seiner Session sagen. Ja. Also erstmal, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dafür. Und ich dachte mir einfach, weil das irgendwie generell das Thema gerade ist, wir das auch in deinem Roundtable hatten vorgestern, Openness, generell Microsoft Openness. Wie stehen wir zu Open Source? Was tun wir dafür? Wie gehen wir damit um? Und wo brauchen wir teilweise dann wieder so ein paar Einschränkungen, damit das Ganze überhaupt fliegen kann? Ne? Ich dachte mir, das könnte man so ein bisschen zum Thema machen.
Okay.
Ja.
Ja, also der Hauptgrund und das Haupteffektive, was man sieht von Openness, ist, dass ich eingestellt wurde, obwohl ich von Mozilla kam und vorher nie ein Microsoft-Mensch war und immer noch nach 2 Jahren jetzt ein bisschen mich außen vor fühle bei unseren eigenen Konferenzen, weil viele Leute halt Experten direkt in unseren Systemen sind, aber von außerhalb wirklich nichts groß geguckt haben. Und ich habe meistens meinen Mac benutzt, ich komme vom Unix-Umgebung auch her und wir haben halt herausgefunden als Microsoft, dass die meisten Entwickler, wenn wir uns nur auf unsere eigene Community gründen die ganze Zeit, werden wir irgendwann auch aussterben, genauso wie andere das gemacht haben, IBM und Apple. Jeder versteht mittlerweile, dass wenn man in die Open Source reingeht und die Open Source auch versteht, kommen dabei nur gute Sachen raus. Und früher hatte leider halt wie manche andere großen Firmen, wir haben halt eben Open Source Sachen gemacht, oh, hier ist Code, schmeißen wir mal über die Wand und dann schauen wir mal, ob da irgendwie eine Community sich daraus entwickelt.
Genau, ja.
Und das haben wir halt ganz gut geschafft mittlerweile, dass die neuen Sachen, die wir jetzt als Open Source rausgebracht haben, auch mit Hilfe von meiner ganzen Abteilung, mit meinem Chef Ray Bango und meinem Kollegen Aaron Gustafson, die alle aus diesem Bereich kommen, haben wir nämlich den Leuten auch beigebracht, wie man mit einer Community umzugehen hat und dass der Code oder die Projekte, die man Open Source rausbringt oder im Open rausbringt, will ich nur 10 oder 20% von dem Ganzen sind. So 60% geht es darum, dass man sich mit der Community bearbeitet und 20% geht es darum, Sachen rauszulöschen, die nicht drin sein sollen.
Ja.
Oder auch der eigenen Firma beizubringen, dass es eben keine Marketing-Sache ist, sondern ein Teil der Softwareentwicklung.
Ja.
Weil viele Sachen waren halt früher immer Marketing. So, wir geben Sticker raus, guck mal, wie open wir sind. Und dann kam nichts nachher bei raus. Und das ist halt ganz gefährlich, wenn man sowas macht. Weil sobald man eine Open-Source-Gemeinde verärgert hat, wird es auch schwierig, wieder reinzukommen.
Aber was hat Microsoft schon mal richtig gemacht, dass du überhaupt zur Familie beigetreten bist? Weil du bist erst gerade seit 2 Jahren dabei, oder?
Ja.
Was hat dich veranlasst, zu Microsoft zu kommen?
Einer der größten Schritte war für mich als Webmöger und JavaScript-Versteher, dass ich unbedingt das Web besser machen wollte. Und die letzte Bastion, die mir im Weg stand, war Internet Explorer.
Mhm.
Und ich habe dann das Angebot bekommen, bei Microsoft anzufangen und zu sagen, okay, wir bringen einen neuen Browser raus, kannst du uns helfen, Leuten vom Internet Explorer abzubringen? Und ich so, ja gerne, das würde ich gerne machen, das wollte ich schon seit Jahrzehnten machen.
Alles klar.
Und das war der größte Schritt, als der neue Browser rauskam und Windows 10 von Anfang an auch neu gemacht wurde und auch wirklich gut aussah. Mit Windows 8 konnte ich nichts anfangen. Das war so ein Fischfleischding. War es ein Mobilsystem, war es ein Desktop-System?
Ja, mit Windows, war ein Versuch, ne?
Ja, mit Windows 10 ging es dann wieder. Und nach und nach kamen dann immer mehr tolle Sachen raus. Ich habe dann mit den Chakra Core Leuten gesprochen, auch über Visual Studio Code.
Ja.
Und was da gemacht wird, ist halt absolut genial. Wir haben einige schöne Open Source Projekte. Und was ich auch sehr interessant war, gerade in meinem Interview, wie die Leute es angegangen sind. Es war nicht, dass du reingekommen bist und jemand, oh, hier hast du einen Stift, mach mal hier einen Tree-Shaking-Algorithm auf dem Whiteboard, sondern es waren verschiedene Abteilungen von Microsoft, die mir gegenübergekommen sind und gesagt haben, okay, wir haben diese Probleme, uns mit Entwicklern zu unterhalten, wie könntest du uns dabei helfen? Und es war halt echt so schön zu sehen, dass es nicht nur so Rockstars gibt, sondern eigene Gruppen auf einen zugekommen sind. Und das war für mich so eine der ausschlaggebenden Dinge, dass sie sagen können, okay, die Firma will jetzt was anderes machen. Und bisher habe ich nichts gesehen, was dem gegenüberstehen würde. Was bisher rausgekommen ist an Open Source, wurde auch dann sehr unterstützt und wurde auch in der Öffentlichkeit weitergeführt. Das ist ja immer das Problem. Leute bringen was raus und sagen dann, ja, die nächsten Versionen können wir euch nicht sagen. Aber von allen Projekten, die wir Open Source rausgebracht haben, ist die Roadmap auch öffentlich und jeder weiß, wann das nächste kommen wird.
Das ist super wichtig hinten raus, damit man die Leute ja auch dazu bringt, ihre Contributions einzubringen.
Ja.
Aber man sieht ja auch, also mich hat super verwundert, wir sind tatsächlich Top-Contributor auf GitHub.
Ja.
Mit Abstand.
Aber es ist auch hauptsächlich wegen den Zahlen, wegen den wie viele Entwickler von Microsoft auf GitHub drauf sind. Und
Aber es ist trotzdem ein deutliches Zeichen, dass im Endeffekt diejenigen, die früher gut verschlossen waren, innerhalb kürzester Zeit die Türen so weit aufreißen.
Ja. Sehr interessant an den Statistiken ist auch, wie viele von unseren Entwicklern bei anderen Open-Source-Projekten mitarbeiten. Ja. Und das ist das eher Interessante für mich, dass wir Open-Source-Projekte haben und die auf GitHub ablegen, ist ganz normal, dass wir große Zahlen bekommen. Aber wie viele andere Projekte auf unseren aufgebaut sind oder durch unsere auch verbessert werden. Wenn man zum Beispiel Visual Studio Code anguckt, das ist die JavaScript-Engine von Google, das Pack-System von Facebook und GitHub und dann unsere IntelliSense drin. Und jetzt dadurch, dass das auf diese drei Open-Source-Sachen basiert, können wir damit auch ganz interessante Sachen machen. Mein Kollege Kenneth Augenberg hat jetzt einen Debugger gebaut, dass man gleichzeitig in Chrome, der im Hintergrund läuft, und in Node.js JavaScript debuggen kann im Editor selbst. Das kann kein anderer Editor machen.
Okay,
ich kann auch ein iPhone an meinen Rechner anschließen und den Browser im iPhone in Visual Studio debuggen. Das geht in keinem anderen System, nicht mal in Xcode. Und es ist sehr interessant, dass dadurch, dass wir Open-Source-Sachen genommen haben, sie auch weiterverwendet haben und dann verbessert haben und dann wieder zurückgegeben haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil viele Firmen sagen, oh, wir machen Openness, weil wir Open-Source-Sachen verwenden, aber geben nichts zurück.
Das ist dann bitter, ne? Aber hinten raus kann man ja sagen, wir hätten ja sowas wie einen Openness-Faktor sogar,
ja.
Weil alleine durch die Contributions von uns in andere Systeme ist eigentlich ein super Zeichen in die richtige Richtung.
Und
siehst du da eigentlich so einen krassen Schub in letzter Zeit? Oder hat sich das über die letzten Jahre kontinuierlich
entwickelt? Die Software war schon fertig. Die Leute waren auf dem Code rumgesessen und wurde ihnen nicht erlaubt, sie rauszubringen. Mhm. Und jetzt, nachdem dann Satya gesagt hat, ja, wir sind so, mach doch, dann jetzt nach und nach haben wir immer mehr neue Sachen rausgebracht. Also wir bringen immer neue Sachen raus, aber der große Schwung, der jetzt gekommen ist, wird nicht jedes Jahr so sein, weil wir eben im Endeffekt schon darauf vorgeplant hatten. Mhm. Und ich habe auch mit den Abteilungen mich unterhalten, dass ihr bringt die Software nicht raus, wenn sie halb fertig ist.
Ja.
Wir müssen einen ersten guten Start haben, weil sobald du was halb kaputt ist ins Internet stellst, kommen entweder viele Features rein, die du nicht haben willst, oder Leute sagen so, ja, Microsoft wollen nur, dass wir ihre Software reparieren. Und im Endeffekt haben wir jetzt dadurch, die Sachen fertig rausgebracht haben, und dann die Leute auch gesehen haben, wow, das kann ich einfach weiterverwenden, das ist ja genial.
Ja.
Aber leider ist es noch nicht so bekannt. Es ist immer noch immer so diese alte große Kraken-Idee von Microsoft, die Open-Source-Sachen nimmt und dann tötet, die gibt es leider immer noch. Und das ist halt so ein Vorurteil, das muss man immer wieder bekämpfen. Weil sobald man irgendwas sagt online, ja, ich weiß noch, wie Microsoft vor 15 Jahren das gemacht hat. Nicht so, vor 15 Jahren habe ich auch Unfug erzählt.
Ja.
Und die Leute, die damals gesagt, diesen Unfug erzählt haben, die sind jetzt auch nicht mehr hier.
Und deswegen ist es für uns umso wichtiger, genau in die Richtung einfach weiterzugehen.
Ja.
Und immer weiter zu beweisen, dass.
Und das Schlimme ist, dass teilweise auch Leute intern dann das auch glauben, weil es schon mal falsch gelaufen ist und die ersten 20 Sachen negatives Feedback ist, kommen dann auch Leute zurück und sagen so, ja, das werden wir wahrscheinlich eh nicht durchziehen können. Und das ist wirklich Gift.
Ja.
Intern und in unserer Community sollten wir wirklich auch verstehen, dass das nur bestehen kann, wenn es jeder auch versteht.
Absolut. Also man muss halt gemeinsam das Ziel verfolgen.
Ja.
Wie ist das bei dir im Team? Ihr seid ja eigentlich komplett von der Open-Source-Welt im Endeffekt zusammengewürfelt, oder? Oder
ja.
Habt ihr
mehr oder minder, ja.
alte Hasen Microsoft ist auch bei euch im Team dabei?
Ja, Gray war vorher bei Microsoft, ist dann zu Telerik gegangen und kam dann wieder zu Microsoft zurück.
Okay.
Aber im Edge-Team sind natürlich einige Leute dabei, die vorher beim Internet Explorer waren. Die ist jetzt auch super glücklich, weil es war echt schön, den zu sehen, wie sie Code, den sie seit Jahren löschen durften. Das war echt schön zu sehen, aber wir haben Projektmanager und so, sind alle fast neu auch.
Okay.
Das ist ein ganz, ganz neues Team auch gemacht. Das einzige Problem, das ich habe mit Microsoft, jedes Mal, wenn ich Freunde von mir einstellen will, heißt es immer, du musst noch Redmond sehen. Und das sind wir noch nicht so weit in unserer Openness und das hoffentlich wird bald auch besser werden.
Aber du hast einen Spezialdeal, oder?
Ja, ich habe komischerweise einen ganz seltsamen Deal, ja. Ich lebe in England, arbeite für Redmond, habe aber noch so einen Interim-Manager in England für die Papierkram und das war ein sehr seltsames Ding. Aber ich hatte eigentlich einen 6 Monate bezahlten Urlaub nach meinem letzten Job, weil sie gemeint haben, komm, mach Pause.
Ja.
Und die wollten mich früher haben, dann habe ich dann ein paar Sachen sehr gut negotiaten können.
Okay, ja. Sehr, sehr, sehr cool. Aber brauchst du eigentlich tatsächlich einen festen Wohnsitz, so viel wie du unterwegs bist?
Leider müsste ich einen haben vom Gesetz her. Ich kann kein Gehalt haben, ohne eine Adresse zu haben.
Weil
ich dort seit 16 Jahren lebe und mich daran gewöhnt habe.
Alles
aber
klar.
Jetzt mit dem Brexit bin ich mehr oder minder drauf und dran zu sagen, nee, ich will nicht mehr. Aber ich lebe halt doch in einem wie man gerade hört, im englischsprachigen Umfeld. Da werde ich wahrscheinlich nach Irland ziehen oder nach Kopenhagen.
Okay, also tatsächlich auch Entscheidungen auf dem Level dann?
Ja, weil ich eben keine Lust. Mir geht es hauptsächlich in England derzeit darum, erstmal, dass die Leute illiterat sind, wenn es um Politik geht.
Ja.
Die Leute, die für Brexit gewählt haben, haben nicht gewusst, für was sie wählen.
Ja.
Aber schlimmer finde ich auch, dass die Regierung, mit der ich auch zusammengearbeitet habe bei Mozilla, jetzt das Internet zensieren will und Internetzugang nur verschiedenen Leuten geben will und sonst was. Und das finde ich halt ganz schlimm. Also Wie vor Vendetta war keine Blaupause, das war eigentlich so ein beängstigender Film. Aber mittlerweile geht England darauf raus und das ist wirklich gefährlich.
Und diese politische Situation umgewälzt auf die Community, ist das irgendwie spürbar? Hat das einen Zusammenhang?
Ja, und viele Leute sind aus England, auch sagen jetzt auch, sie ziehen aus England weg, weil sie eben gesagt haben, das ist eh schon zu teuer hier zu leben.
Ja.
Da kann ich auch nach Berlin ziehen und habe die gleiche Community um mich herum, aber habe dann bessere Möglichkeiten.
Okay, verrückt, so gesehen. Also,
ja gut, die meisten Open-Source-Leute sind auch politisch interessiert.
Ja.
Also und gerade wenn es dir um öffentliche Software geht, um Vertreibung deiner Daten, wenn der Staat dann sagt, nee, das erlauben wir dir nicht mehr, dann gehen halt Leute auch gerne auf die Balustraden marschieren und sagen, nee. Und wir haben seit 5-6 Jahren mit dem IFF und den anderen Gruppen gekämpft, dass England das nicht macht. Und jetzt haben sie gesagt, nö, machen wir einfach.
Ja.
Und das ist halt auch schlimm, wenn du mit einer Regierung zusammenarbeiten willst und hast viele Sachen für die kostenlos gemacht und dann zum Schluss wird alles wieder gelöscht und ist weg und du sagst, oh toll.
Okay. Wo soll es denn für dich in der Open-Source-Entwicklung noch hingehen? Wo sagst du, da habe ich Herzblut dafür, da würde ich gerne die Entwicklung genau in die Richtung noch sehen, die aber noch nicht da ist?
Software sind wir da, Software haben wir ganz gut verstanden.
Ja?
Wenn sogar Leute wie Microsoft und Apple Open-Source-Sachen rausbringen, dann haben wir schon gewonnen da oder wir haben verstanden. Ich will, dass die Community ein bisschen verständlicher wird für Menschen, die nicht aus der Open-Source-Gemeinschaft kommen. Es gibt so viele Reibereien, wenn man in die Open-Source-Gemeinde reinkommen will.
Ja.
Wow, du musst diese Lizenz verwenden, sonst bist du hier sonst freue ich mich, dass du hier bist. Und gerade auch diese Arroganz von wegen, so muss dein Code aussehen vom Syntax her oder er darf nicht reinkommen. Wir brauchen mehr Beginner-Bugs und solche Sachen. So, dass Leute den Einstieg in die Open-Source-Szene, dass es nicht so, ich muss auch nur 90% meines Lebens jetzt Open-Source geben, sonst kann ich nicht da reingehen.
Ja.
Das ist immer so ein Ding, das ich von Leuten höre.
Okay.
Wir müssen wirklich auch einladender werden für Leute, die wirklich gerade in die Community reinkommen wollen. Und vor allem finde ich auch, was leider ein bisschen kaputt gegangen ist, bei Mozilla hatten wir tolle Sachen wie Open News und auch Open Publishing. Und da hört man weniger drüber mittlerweile. Fast alle Museen und fast alle Bibliotheken haben, oder wie immer das im Deutschen heißt, haben ihre eigenen Hacker-Events und sowas. Die haben ganz tolle Leute auch da drin, die eben auch Open-Source-Sachen rausbringen und als Creative Commons-Sachen rausbringen.
Ja.
Aber die mischen sich nicht mit der Open-Source-Gemeinde. Da geht es immer nur um Code, Code, Code. Und für mich ist Open-Source auch Creative Commons, auch deine Grafiken, deine Slides, deine Texte zum Übersetzen und zum anderen weiter rauszugeben. Und das machen halt noch wenig Leute. Und wenn ich sehe, wie der Stand von Online-Journalismus ist, da wird mir wirklich schlecht. Und da wäre es eine Möglichkeit, dass ein Open-Journalismus dagegen bekämpfen könnte auch.
Wie handhabst du es mit deinem Content?
Mein Content ist immer Creative Commons. Wer den weiterverwenden will und verkaufen dürfen sie nicht, aber sie dürfen ihn gerne weiterverwenden, da habe ich kein Problem mit.
Das heißt Slide-Decks und so weiter?
Slide-Decks sind alle auf Slideshare hochgeladen, können auch Leute weiterverwenden. Ich nehme auch meine eigenen Screencasts auf, die ich dann, weil ich meine Vorträge selber angucke.
Ja.
Ich weiß nicht, was ich auf der Bühne sage. Meine Slides sind nur so ein roter Faden, der durch meinen Vortrag geht und alles andere ist Adlib direkt auf der Bühne. Und deswegen schaue ich immer nachher meine Vorträge an, was ich gesagt habe und was ich schon bemerkt habe. Es ist ein ganz guter Test, wenn man anfangen will, Vorträge zu halten. Sobald du dich selbst verstehst oder dich selbst nicht mehr hast auf dem Bildschirm oder deine Aufnahme nicht mehr hast, dann kannst du anfangen, guter Sprecher zu werden, weil das ist der, den die Leute sehen.
Mhm.
Wir hören uns immer besser an, weil unser Kopf vibriert.
Ja.
Und wenn du deine Aufnahme hörst, hörst du dich immer höher an, weil du kriegst das Vibrieren nicht mit. Das ist immer so ein Ding, da musst du dich echt mal eindenken ins Publikum, anstatt zu denken, oh, so bin ich ja.
Ja.
Und es ist sehr interessant zu sehen, aber alles, was ich bisher rausgebracht habe, was an Creative Commons oder auch in Open Source Sachen rausgekommen ist, da kam nur Gutes bei raus.
Okay.
Leute haben Fehler gefunden, Leute haben Verbesserungen, Leute haben das auf Chinesisch, auf Russisch übersetzt, was ich niemals machen könnte. Und das war sehr schön zu sehen, dass die Gemeinde dann doch funktionieren kann. Kann natürlich auch sein, dass ich schon so lange dabei bin und dass ich auch leider halt doch ein weißer Mann bin. Und gerade wenn ich sehe, wie viel Open-Source-Leute, wenn eine Frau Code schreibt, viel schlimmere Kommentare schreiben oder viel kritischer sind, das ist wirklich was aufhören muss.
Da gab es ja gerade von Jen Fischer ihr Video, das sie ja online gestellt hat, von ihrem Talk. Sie schreibt relativ zynische Artikel, auch sehr provokativ auf Medium und trollt halt immer irgendeine Technologie. Ja, und wie tatsächlich dann auf sie reagiert wird, ist schon ehrlich gesagt super spannend. Aber
es ist teilweise auch so ein self-fulfilling prophecy. Ich meine, wenn ich trolle,
ja.
ich verstehe Trollen nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Ich verstehe nicht, wie man eine offene Kommunikation von Leuten, die wenig Zeit haben, wie man deren Zeit verschwendet, weil man lustig sein will.
Okay.
Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ich meine, wir meckern darum, dass Leute nicht richtig miteinander kommunizieren, aber dann alles, haha, wir machen jetzt mal, dass JavaScript alles scheiße ist. Toller Witz, hahaha. Dann 50.000 Artikel, weil die meisten Leute nicht mal deinen Artikel durchlesen und nur deinen Titel lesen,
ja.
Was wahrscheinlich auch die Kritik ist, die Jen damit machen will.
Ja.
Aber im Endeffekt ist es Zeitverschwendung. Mhm. Es ist wirklich, ich meine, ich liebe Comedy, ich benutze auch Humor auf der Bühne, aber ich brauche keine JavaScript-Comedy. Das ist wirklich, das ist dann schon so Subkultur in Subkultur.
Die ist aber eigentlich schon durch seit 25 Jahren gefühlt, oder?
Ja.
Also.
Es ist sehr seltsam. Es ist diese, gerade diese, ich finde es sehr verwirrend, wenn Leute Change machen wollen in unserem Bereich, mhm, und sagen wollen, okay, wir müssen mehr Leute einladen, wir müssen mehr offen sein, aber dann andererseits solche Sachen bringen und dann so, ach, wir machen ja nur Spaß. Das geht nicht.
Ja,
aber das ist ein typisch amerikanisches Ding. In Amerika sagen die meisten Online-Comedians, machen ja viel politische Kommentare.
Ja.
Und Leute schicken die rum, anstatt Politikern zuzuhören, was für Blödsinn die verzapfen.
Ja,
man kann sich als Komiker um einiges mehr erlauben.
Ja.
Das ist das Schöne daran, wenn man einen humoristischen Artikel, mhm, schreibt, eine Satire schreibt. Aber dann muss man auch verstehen, dass manche Leute keine Zeit dafür haben.
Mhm. Aber es ist ein schöner Gedanke.
Ja.
Nicht irgendwie nicht verstehen wollen, sondern schlicht keine Zeit dafür haben, ist,
ja,
ein interessanter Ansatz.
Und da ist halt wir haben genug Lärm in unserer Gemeinde.
Mhm.
Es ist wirklich, gerade wieder Progressive Enhancement, gab es wieder 15 Artikel darüber. Und das Problem ist seit 20 Jahren gelöst.
Ja.
Es geht nicht um Technologie, es geht darum, wie du die Technologie verwendest.
Ja.
Dass du sie sicher verwendest und dich darauf vorbereitest, dass was kaputt gehen kann.
Mhm.
Aber im Endeffekt jetzt Leute, oh, es geht um JavaScript, aber CSS ist doch besser und JavaScript ist doch besser. Das bringt überhaupt nichts. Und wir wundern uns, warum unsere Gemeinde schrumpft oder warum,
ja,
unsere Gemeinde nicht größer wird. Das liegt einfach daran, dass
wir Leute verschrecken damit.
Ja, wir erzählen uns auch gegenseitig, wie toll wir sind die ganze Zeit, anstatt auch mal Probleme zu lösen, die nicht da sind.
Mhm.
Ich habe jetzt gerade auf Internet Days in Schweden, habe ich den VWT Keynote gehalten und die Closing Keynote war Edward Snowden.
Mhm.
Und zwischendurch waren Leute von Ushahidi da und Leute, die wirklich Connectivity vom Internet in Regionen bringen, wo es keine gibt.
Ja.
Und was auch witzig war, in der Eurodev in Schweden war ein Vortragender von Wired, der hat seit 2 Jahren analysiert, wie die ISIS Social Media verwendet, um Leute zu rekrutieren.
Mhm.
Und im Endeffekt geht es darum, Leuten Zugang zum Internet zu bekommen, aber dann auch nur das zu zeigen, was sie denen zeigen wollen. Das ist genau das Gleiche, was die englische Regierung oder die amerikanische Regierung jetzt gerade machen will.
Mhm.
Und da finde ich es wichtig, dass Leute, intelligente Menschen mit viel Zeit und viel Geld, wie wir sind in der,
ja,
IT-Welt, vielleicht auch mal sich aufstellen sollten und anstatt lustige Artikel zu schreiben, in eine Schulung zu gehen, wo man normalerweise nicht gefragt war. Ich habe kürzlich mit dem Arbeitsamt gesprochen über Machine Learning. Warum ich da hingegangen bin, weiß ich wirklich nicht, aber es war sehr interessant. Es,
ja,
war auch sehr wichtig, den Leuten beizubringen, weil dann merkt man, dass die Leute, die für die 200.000 Leute arbeiten und die auch 60.000 Rechner bei sich zu stehen,
ja,
haben, die interessiert nicht, was wir Neues erfinden alle 2 Wochen. Die wollen, dass das Ding nur geht.
Und ihre Probleme damit gelöst werden.
Ja, und wir sollten wirklich mal anfangen und es auch zu bemerken, dass die Computer mittlerweile ganz normal in der Welt sind und nicht,
mhm,
mal diese tolle Subkultur, die wir,
ja,
immer zelebrieren.
Ja, aber das hat vermutlich auch wieder damit zu tun, dass jeder was Besonderes sein möchte, beziehungsweise in seiner Community was Besonderes sein möchte und deswegen Dinge einfach größer aufgeblasen werden, als sie vermutlich dann auch sind.
Ja? Ja.
Wo wir dann wieder am anderen Ende der Inklusion sind.
Ja.
Ja, wo wir genau das Gegenteil damit bezwecken.
Ich finde immer so Rockstar-Developer-Klasse, da möchte ich immer so den Schreibtisch zertrümmern und so, du wolltest doch einen Rockstar haben.
Schick Videos.
Ja.
Wie hältst du dir dann quasi dein Leben leise? Also es stimmt wirklich, du könntest Tag und Nacht lesen, dich informieren, musst aber dann wieder den Bullshit rausfiltern. Was ist so dein Geheimnis? Oder hast du keins? Oder hast du irgendeinen Spezialfilter, den du anmachen kannst?
Ich war ursprünglich Radiojournalist und habe da gelernt, innerhalb von 15 Minuten 2 A4-Seiten auf 3 Sätze umzuwandeln. Das war mein Hauptjob. Und dadurch kann ich viel Discarden finden. Aber im Endeffekt ist es auch, schalte einfach mal den Rechner aus,
mhm,
und vor allem nachts immer das Handy vielleicht auf Flugmodus schalten,
ja,
dass nicht aufgeweckt wirst von irgendwelchen Tweets, die reinkommen oder sonst was. Und ab und zu auch mal schwimmen gehen, auch mal im Wald unterwegs gehen, mhm, oder auch mal. Schön ist natürlich in England, sobald ich die U-Bahn nehme, habe ich keine Verbindung mehr.
wie in München. Ja,
ich habe auch kein Auto, ich fahre nur mit dem Fahrrad und dann habe ich dann auch keine Probleme damit. Aber man kann sich wirklich aufreiben, indem man sagt, so, oh, ich verpasse ja dauernd sowas und ich bin ja nicht der tolle Unicorn-Developer, weil ich jetzt dieses Feature, das gestern gesagt wurde, noch nicht benutzt habe.
Oh, du kennst dieses neue JavaScript-Framework noch nicht, dass es seit 24 Stunden gibt.
Und dann, wenn du endlich mal Zeit hast, das anzugucken, dann kommen deine nächsten Blogposts raus, benutzt das nicht mehr, weil es nicht gut ist. Mhm. Nur so. Habe ich jetzt verpasst? Habe ich gerade einen Vortrag gehalten in der Half-Stack-Conf in London darüber, dass wir uns langsam zurücktreten sollen und wirklich uns nicht stressen sollen, weil JavaScript gerade jetzt für mich ist so ein Buffet. Es ist kein Hauptgericht, sondern ein Buffet. Du nimmst, was du essen willst und du kannst zu viel essen oder zu wenig essen. Ess genauso viel, wie du haben willst und verschluck dich nicht an Sachen, die du einfach nicht verträgst.
Ja. Und hast du dann Fühler für, was kann Bestand haben und was nicht? Weil heute hast du eben dieses unfassbar breite Auswahl.
Ja.
Wo man sagt, okay, die Technologie setze ich ein, die möchte ich in 2 Jahren auch noch nutzen können, aber dass die dann hinten raus von der Community bis dahin noch gepflegt wird, gibt es da einen
Geheimnis? Im Endeffekt, die besten Produkte kommen aus Produkten selbst raus. Mhm. Wenn eine Firma die selbst verwendet hat oder ein großes Projekt auch auf diesem Produkt aufbaut, dann hast du auch eine Chance, dass das noch ein paar Jahre bestehen wird. Natürlich ist mittlerweile schon Mode, dass verschiedene Softwarefirmen ihre Frameworks rausbringen, um zu sehen, dass sie innovativ sind. Und dann 2 Jahre später nicht mehr weiterverwendet werden.
Kill-Switch drehen und...
Ja, und das ist halt wirklich gefährlich, das ist halt wirklich auch ein Problem, weil das geht bei jedem so. Im Endeffekt diese Longevity von Open Source, die wir immer sagen, oh, das wird die nächsten 20 Jahre weiter bestehen, gibt es auch nicht. Ja. Thunderbird benutzt kaum jemand mehr.
Ja, interessant eigentlich, was ist mit dem passiert?
Ja, da wurde von Mozilla gesagt, wir tun ihn nicht mehr vollkommen unterstützen, weil keiner einen E-Mail-Client braucht. Mhm. Und stattdessen soll die Community den weiterbehalten. Und es gibt zwar neue Features und auch Security-Fixes, aber... keine neue größere Innovation mehr. Und teilweise das Problem ist auch, wenn eine größere Community ihr Open-Source-Projekt dann rauswirft und sagt, komm, mach mal jemand anders, dann kommen auch viele Features rein, die von vornherein geblockt wurden. Ja. Weil viel Community-Arbeit in Open-Source bedeutet auch, damit mental umzugehen, wenn Leute sagen, oh, das sollte auch dieses Feature haben. Und dann musst du halt auch erwachsen antworten, so, nee, weil so und so. Und nicht so, oh, das mache ich doch nicht. Und da finde ich sehr schlimm, dass Open Source so eine Mode wurde, weil viele Leute, die gerade mal ihre Sachen auf GitHub schmeißen und dann in jedem Pull-Request richtig dagegen schießen, während sie gleichzeitig auch Vorträge halten, dass wir doch viel netter zu allen Menschen sein sollten. Das ist halt das Interessante. Das Schöne für mich als jemand, der Entwickler einstellt, ist, dass ich in GitHub nicht nur deinen Code sehe, sondern auch sehe, wie du mit anderen Menschen umgehst.
Wie du dich verhältst.
Genau. Dann weiß ich dann auch ganz genau, wie du dann später in einem Projekt oder in einem Team mitarbeiten wirst.
Ich glaube, das hat auch mit dieser verkünstelten Liebe zum eigenen Code, zur eigenen Kreation zu tun, die man ganz oft bei Entwicklern sieht. Man will ja für etwas verantwortlich sein, man ist stolz auf das, was man da geschaffen hat. Und dann kommt jetzt jemand her und will das quasi mit seiner Idee, die überhaupt nicht dazu passt, die aber vielleicht, wenn man es neutral betrachten würde, super valide ist, aber dein Kunstwerk stört. Und so kommt mir das tatsächlich bei vielen Leuten auf GitHub auch vor. Den stellst was ein oder löst ein Problem, dann sagen sie noch danke, weil Bugsfixen geht immer. Aber jetzt tatsächlich etwas dazu stecken, wo man sagt, das wäre großartig, das wäre eine schöne Ergänzung, kriegt man gleich zurückgeschlagen. Also das habe ich auch selbst schon erlebt. Also das ist offensichtlich...
Es ist eine Seite. Die andere Seite ist, dass du halt wahnsinnig viele Sachen kriegst, dass jeder meint, oh, meine Lösung ist das Wichtigste,
natürlich,
die rein muss.
Aber
es ist so immer so, wenn ich Sachen gemacht habe, ich habe immer so erstmal zurückgelehnt, auf 10 gezählt und dann angefangen zu tippen. Mhm. Das ist ab und zu ganz wichtig. Oder auch mal rausgehen und was anderes machen oder einen Film gucken und dann wieder zurückgehen zum Code.
Ja.
Das ist eher interessant dabei. Diese Eigenkreation findest du aber auch überall. Ich finde es immer sehr lustig, wenn Leute ihr Blog alle halbe Jahre neu designen. Mhm. Und ich so, was? Weil im Endeffekt, Bloggen geht es darum, Texte zu schreiben. Ich weiß nicht, wie mein Blog aussieht. Ich erwarte, dass du es irgendwie in einem Reader oder sonst was liest oder Pocket.
Der Inhalt ist wichtig.
Und ich finde es immer sehr lustig, wenn Leute alles auf ihrem Blog ausprobieren als allererstes. Nicht so, okay, das ist einfach, aber im Endeffekt hast du damit nichts bewiesen.
Absolut, ja.
Weil Technologien und Netzwerke und Bibliotheken bestehen wirklich auch nur im echten Leben. Mhm. Und viel zu wenig Leute in Open Source gehen auch mal auf Firmen zu und sagen so, hey, wollt ihr das mal auf eurer großen Seite ausprobieren? Hallo Siemens, was benutzt ihr?
Gut, wir sind zeitlich durch. In diesem Sinne, Chris, ich danke dir.
Ja.
Deine Session ist wann?
Heute Nachmittag, letzte Session.
Nachmittag, letzte Session. Genau, also kommt gerne vorbei, wenn ihr von hier aus zuseht. Sonst, Chris ist viel unterwegs. Man kann ihn auch überall mal antreffen. Viel Spaß noch.
Bitteschön.